Wow, was für eine positive Ausstrahlung mein Gast in dieser Podcast-Folge von Zimmer mit Aussicht hat. Tom musste als kleiner Junge mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen aufgrund eines Herzfehlers. Und wenn er von dieser Zeit erzählt, dann tut er das mit einem großen Lächeln auf dem Gesicht, weil seine Eltern es damals geschafft haben, diesen Krankenhausaufenthalt für ihn so schön, so positiv wie möglich zu gestalten, mit viel Nähe und mit viel Liebe. Warum er seitdem von seiner Superkraft spricht, wie er selbst zum Superhelden für seine Mutter geworden ist und außerdem, was eine gelochte Katze und die Geschichte von einem chinesischen Bauern mit all dem zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser sehr bewegenden und berührenden Podcast-Folge von Zimmer mit Aussicht. Da sind wir wieder zu einer neuen Ausgabe von Zimmer mit Aussicht, dem Podcast der McDonald's Kinderhilfestiftung. In den Mutmachgeschichten, die wir bisher hier erzählt bekommen haben, haben die Ronald McDonald Häuser und natürlich auch Oasen für die Familien schwerkranker Kinder natürlich immer eine zentrale Rolle gespielt. Zum einen als Zuhause auf Zeit und zum anderen natürlich dadurch auch als Möglichkeit, ihren Kindern während der Behandlung so nah wie möglich zu sein. Und von dieser Zeit haben uns bisher in unseren Podcast-Folgen immer die Eltern erzählt. Ja, heute haben wir mal einen Perspektivwechsel, denn wir haben einen jungen Mann zu Gast, bei dem selbst als Kind ein Herzfehler diagnostiziert wurde und der uns heute mal aus seiner Perspektive erzählt, wie er diese familiäre Nähe empfunden hat, als Patient damals, heute ist er ein gesunder junger Mann, und natürlich auch die Sorgen der Eltern, auch so diese eigene Hoffnung auf ein gesundes Leben später als Erwachsener und vieles mehr. Und das finde ich ganz, ganz großes Kino, Tom, dass du heute bei uns bist in dieser Podcast-Folge. Tom Scherf, herzlich willkommen.
Ganz vielen Dank für die Einladung. Also ich freue mich wirklich echt hier zu sein. Sehr aufregend.
Das ist klasse. Ich hoffe, du fühlst dich wohl in unserem gemütlichen Podcast-Studio.
Total, ja. Also richtig wohlige Atmosphäre. Ihr habt euch echt Mühe gegeben.
Absolut, das wollen wir hören.
Sehr, sehr cool, ja.
Sehr gut. Ja, und vor allen Dingen ist das wirklich was Neues. Wir hatten ja schon viele tolle Gäste, aber wie gesagt, wir hatten noch niemanden, der uns mal die andere Seite erzählt, eben die Perspektive des ehemaligen Patienten. Wie gesagt, heute ist ja zum Glück alles gut. Lass uns gleich wieder einsteigen, direkt in die Geschichte. Ich sage wieder, weil das ein wiederkehrendes Element ist bei uns im Podcast. Kennst du vielleicht auch, wenn du mal reingehört hast, dass du als Gast ja auch gefragt wurdest, ob du uns nicht ein Foto, unter anderem ein Foto mitbringst, dann gibt es ja auch noch einen Gegenstand. Aber lass uns erstmal mit dem Foto starten oder mit den Fotos. Ich weiß ja nicht, wie viel du mitgebracht
Total
hast.
Total gern, ja. Ich habe zwei Fotos mitgebracht. Ja, vorab würde ich gerne sagen, ich bin großer Fan vom Podcast. Also ich habe auf jeden Fall schon reingehört.
Sehr gut.
Wir starten vielleicht mal mit dem ersten Bild. Ja. Da siehst du mich als kleiner Junge. Wir konnten leider noch nicht ausmachen, wann genau das war. Es müsste aber irgendwann im Sommer 2001 gewesen sein.
Okay.
Ich bin 97er Baujahr, also knappe 4 Jahre alt geworden. Und das war eben kurz vor meiner Herzoperation, die dann im September 2001 stattgefunden hat. Mhm. Und da habe ich auch direkt dann schon mal Bild 2, 3 und 4 mitgebracht, als Collage zusammengestellt, aus meinem Aufenthalt im Berliner Herzzentrum.
Im Berliner Herzzentrum, genau. Damit kannst du auch nochmal verorten, wo das genau war. Da warst du natürlich noch sehr jung. Kannst du dich denn, man fragt sich natürlich dann immer so, an wie viel kann man sich denn erinnern? Als ich gehört habe, dass du zu uns in den Podcast kommst, dachte ich auch so, naja, ich muss mal überlegen, an was kann ich mich eigentlich noch erinnern, als ich so 3, 4, 5 Jahre alt war. Und da bleibt relativ wenig hängen. Also zumindest Total, ich kann mich an wenig erinnern, außer man bekommt dann Bilder gezeigt. Dann weckt das natürlich einiges an Erinnerungen. Wie war das denn, bevor du dann jetzt, also auf diesem Bild, wie hat sich denn überhaupt abgezeichnet oder geäußert, dass mit dir was nicht stimmt, gesundheitlich?
Ich würde vielleicht mal einen kurzen Einblick in die Familie geben, ein bisschen ausholen, weil das ist tatsächlich nicht der erste angeborene Herzfehler bei uns in der Familie. Mhm. Unter anderem ein Halbbruder von meinem Vater ist tatsächlich bei der Geburt an einem Herzfehler verstorben. Meine ältere Schwester ist tatsächlich mit einer ähnlichen Krankheit geboren worden, mit einem Vorhofseptumdefekt. Bei ihr war es aber tatsächlich nur ein relativ kleines Loch, das dann natürlich wieder zusammenwachsen konnte. Das heißt, gab es auch schon so ein bisschen Vorgeschichte in meiner Familie. Und wie das Ganze dann aufmerksam geworden ist, war einfach durch eine Untersuchung beim Kinderarzt. Wir haben vorher schon wohl gemerkt, dass es mir bei so leichten Erkältungen immer schlechter geht als anderen Kindern im Kindergarten. Und ich war immer sehr schnell sehr erschöpft. Mhm. Zum Beispiel beim Treppenlaufen, 2-3 Treppenstufen und ich bin irgendwie total erschöpft gewesen und teilweise dann auch zusammengebrochen. Und dann haben mich meine Eltern dann zum Kinderarzt gebracht, haben das durchchecken lassen und die haben dann Geräusche am Herzen festgestellt. Und die haben mich dann sofort an den Kinderkardiologen weiter überwiesen, haben meine Eltern dann aber gesagt, wir wollen direkt zu einem Spezialisten, wir wollen ins Deutsche Herzzentrum nach Berlin, weil wir dafür auch eine private Krankenversicherung hatten, die eben diese Wahl auch abdecken konnte. Und da sind wir dann hingefahren mit eben unserem Befund vom Kinderkardiologen, dass ich wohl ähnlich wie meine ältere Schwester ein Loch in der Vorhofscheidewand habe. Mhm. Genau, dort angekommen gab es dann auch die erste Operation relativ schnell, in der versucht wurde, so ein kleines Ankerschirmchen einzuführen, was quasi beide Seiten so natürlich verschließt, wodurch eben dieses Loch wieder natürlich dann auch mit diesem Schirmchen zusammenwachsen kann, um eben dieses Problem zu beheben. Ist doch tatsächlich irgendwie gar nicht mal so selten, dass auch dieser Routineeingriff durchgeführt wird. Und das war dann die erste Operation, die ich in Berlin hatte. Und die hat aber nicht geklappt, weil die eben bei dieser Operation festgestellt haben, dass ich nicht nur ein Loch in dieser Scheidewand habe, sondern mehrere. Die Aussage war wohl damals, mein Herz sieht aus wie ein Schweizer Käse und man müsste sich was anderes überlegen.
Jetzt sind wir ja schon bei dem Bild fast, ja. Ich frage mich natürlich sofort, weil ich habe jetzt 2 Kinder, ja, und als Elternteil, wenn du dann so eine Diagnose bekommst und dann musst du ins Krankenhaus, dann stelle ich mir vor, dass du als Eltern erstmal denkst, oh Gott, Hilfe, jetzt muss ich meinem Kind ja irgendwie das so vermitteln, in Anführungszeichen, dass alles gut ist, ja, dass man sich keine Sorgen machen muss und keine Angst haben muss und man will irgendwie all diese Krankenhausatmosphäre irgendwie puffern, in Anführungszeichen. Weißt du noch, wie das damals bei dir war? Also wie viel von dem hast du eigentlich damals in dem Alter realisiert, was da überhaupt passiert, was das überhaupt für eine Diagnose ist und dass du jetzt ins Krankenhaus musst, all dieses Drumherum? Ja. Kannst du dich an irgendwas davon erinnern?
Also ich muss sagen, viele Erinnerungen sind wie so ein schwarzes Loch. Ich kann mich an recht wenig erinnern. An die Dinge, die ich mich erinnern kann, sind so kleine Highlights, würde ich sagen. Da habe ich dir auch schon eins mitgebracht, beziehungsweise zwei direkt. Okay. Mhm. Zum einen ein Kuscheltier, das ich damals von einer Stationsschwester geschenkt bekommen habe. Okay. Ist tatsächlich auch gelocht. Das hat meine Mama in einen Ordner einsortiert mit allen Erinnerungen an Berlin. Das ist eine Sache, an die ich mich einfach noch erinnern kann. Und dann habe ich dir was ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar...
Jetzt kommt's.
Kinderspiel. Das ist ein Brettspiel. Und zwar geht es darum, nachts dich am Papa vorbeizuschleichen, um mit deiner Spielfigur zum Kühlschrank zu kommen, um irgendwie, weiß ich nicht, einen Nachtisch zu stibitzen. Und wenn du es dann geschafft hast, hast du gewonnen. Und du siehst hier einzelne Zahlen auf dem Spielfeld und je nachdem, wie hoch die Zahl ist, ich glaube, wir können es auch vielleicht einmal kurz anschalten, der Papa schnarcht auch ganz laut.
Ja, klar, Logo. Und wie soll es anders sein?
Genau. Und wenn ich jetzt mit memeiner Spielfigur weiterziehe und ich muss jetzt 6-mal auf den Wecker drücken, kann ich entweder das Glück haben, dass er nicht aufwacht, dann darf ich weiterziehen irgendwann, oder ich kann dann irgendwann das Pech haben, er wacht auf.
Ja, dann musst du wieder zurück.
Und dann muss die Spielfigur wieder zurück und das Ganze geht von vorne los. Und das ist wirklich ein Erinnerungsstück, das mich bis heute begleitet. Das habe ich damals rauf und runter gespielt mit meinen Eltern, mit den Stationsschwestern, mit den Ärzten. Egal wer da war, musste auf jeden Fall dieses Spiel mit mir spielen. Und genau, das sind solche Erinnerungen. Ich würde aber groß und ganzen sagen, meine Eltern haben es sehr, sehr gut gemacht, dieses Thema von mir abzukapseln.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Dann haben sie es ja wirklich, so wie du es jetzt gerade beschreibst, mit viel Freude und Lachen, wie du es alles hier zeigst, dir viel Angst zu nehmen. Und so ist ja anscheinend dieser Krankenhausaufenthalt gar nicht bei dir hängen geblieben als also angstbehaftet mit viel schlimmen Erinnerungen, sondern vielen, vielen schönen. Was ja toll ist, das war dann wahrscheinlich Spiel des Jahres 2001 oder was? Oder 2002?
Ich kann gar nicht sagen.
Ich glaub, wann war das denn genau nochmal?
2001, genau. 2001, im September,
okay. Ja. Ja, sehr schön.
Genau.
Okay, und dann bist du ins Krankenhaus gekommen und hier sieht man es auch, wurdest operiert und hast gesagt, die erste OP hat nicht funktioniert. Kannst du da nochmal zurückrudern an den Moment, als diese OP nicht funktioniert? Was hat das vor allen Dingen gemacht, bedeutet? War das ein Riesenproblem und wie wurde das deinen Eltern vermittelt? Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn so eine erste OP nicht klappt, dass du dann natürlich dir noch mehr Sorgen machst und noch viel mehr Ängste ausstehst. Ja.
Ich muss sagen, ich kann jetzt natürlich nur viel aus Erzählungen wieder weitergeben. Was meine Erinnerungen sind, sind diese zwei Dinge, die auf dem Tisch liegen.
Mhm.
Aber genau, die erste Operation war, wie gesagt, dieses Ankerschirmchen, das man versucht hat, ich glaube, durch die Leiste in die Herzarterie einzuführen, um eben dieses Loch schließen zu können. Und da gab es eben einen besonderen Vorfall, der mir bis heute von meinem Papa auch noch erzählt wird, dass eben diese Operation, die, glaube ich, so ein eigentlich ja ganz normaler Routineeingriff ist von 1 bis 2 Stunden, nicht funktioniert hat. Und meine Eltern haben dann am Aufzug zum Operationssaal gewartet. Und dann kam der Arzt raus, der diese Operation durchführen wollte, mit schlechten Nachrichten, da diese Art der Schließung der Scheidewand eben nicht funktioniert hat. Dann steigt der Arzt aus dem Aufzug aus und schüttelt erstmal den Kopf, um zu signalisieren, es hat leider nicht geklappt. Aber meine Eltern haben natürlich dann was ganz anderes reininterpretiert und meine Mama dachte tatsächlich, ich bin verstorben bei der Operation. Und ist dann erstmal zusammengesackt, hat die Nerven verloren, bis der Arzt dann realisiert hat, es hat ein ganz falsches Signal gesendet, das wollte ich natürlich nicht ausdrücken, ist dann hin und hat dann meine Mutter aufgefangen und meinte, nur die Operation hat nicht geklappt, aber wir haben auch direkt schon einen Plan, wie wir es umsetzen wollen, dass es funktioniert.
Mhm.
Genau.
Bevor du uns gleich von diesem Plan erzählst, auch wenn man jetzt dieses Foto wieder anguckt, wie du hier im Bett liegst mit dem Pflaster, den Schläuchen und so weiter, du lachst, du grinst, du scheinst glücklich zu sein. Also eben all das, was wir gerade gesagt haben, deine Eltern haben es offenbar wahnsinnig gut geschafft, dir ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Ja, du musst dir keine Sorgen machen, alles wird
auf jeden
gut.
Fall.
Inwieweit, und das habe ich ja jetzt auch gerade in der Anmoderation nochmal erwähnt, inwieweit hast du denn deine Eltern voller Sorge erlebt? Oder hast du eigentlich immer zuversichtliche Eltern voller Hoffnung um dich gehabt und kannst dich eigentlich immer nur daran erinnern, dass eben gerade vielleicht auch der Fakt, dass sie da sein konnten bei dir und immer dir nah sein konnten, ja genau das bewirkt hat, dass sie eben auch so viel Kraft dir wiederum übertragen konnten?
Also um die erste Frage zu beantworten, überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt keine Sorgen gespürt. Und ich muss dazu sagen, meine Mama ist auch ein großer Quatschkopf gewesen. Und es war die ganze Zeit gute Stimmung. Sie hat immer Späße gemacht und hat versucht, durch ihr Lachen mir Hoffnung zu geben. Und wie du sagst, man schaut sich die Bilder an und ich bin an allen drei am Lachen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine richtige Superkraft meiner Mama gewesen. Einfach jede Sorgen abprallen zu lassen und einfach durch das Lachen und das Freude verbreiten eine gute Stimmung zu erzeugen und dadurch überhaupt keinen Raum zu lassen für schlechte Gedanken oder Ähnliches. Ja.
Heißt also, deine Eltern, man muss sich ja vorstellen, die haben ja sicherlich auch einen Job gehabt und mussten ja arbeiten trotzdem, haben aber gesagt, okay, wir wollen bei Tom sein und wir kriegen das irgendwie gewuppt und sind ja auch ins Ronald McDonald Haus in Berlin Wedding eingezogen. Wie haben die das gemanagt? Also wenn die immer bei dir waren, dann nebenbei mussten sie ja irgendwie wahrscheinlich nochmal den Beruf managen und ihre Aufgabe klären.
Also meine Eltern waren tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch selbstständig mit einem Geschäft in der Heimat. Also mein Papa ist wirklich eigentlich rund um die Uhr arbeiten gewesen, wenn er nicht zu Hause bei uns war. Und das ist natürlich auch eine extreme Herausforderung, das am Laufen zu lassen, vor allem so abrupt, wenn man natürlich irgendwie einen Urlaub anstehen hat, für den man alles vorbereiten kann, wo man sich irgendwie auch drauf einlassen kann, dann ist es nochmal was anderes, als dann einfach zu wissen, okay, ich fahre jetzt erstmal für eine unbestimmte Zeit 500 Kilometer weit nach Berlin und damals 2001 gab es kein iPhone, mit dem man sich mal irgendwie kurz einloggen kann.
Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.
Um irgendwelche E-Mails zu beantworten, sondern da hat die Kommunikation einfach nicht so gut funktioniert. Und sie haben sich unglaublich gut abgewechselt für mich. Also es war rund um die Uhr jemand bei mir. Ich hatte tatsächlich damals auch durch diese extra Krankenversicherung ein Einzelzimmer, in das mir dann ein Beistellbett gestellt wurde. Das bedeutet, ich hatte eigentlich immer einen Elternteil bei mir, rund um die Uhr. Mhm. Und die haben sich dann einfach immer abgewechselt und sind unter anderem eben im Ronald McDonald House Berlin Wedding untergekommen.
Und wenn du das im Nachhinein jetzt so betrachtest, man sieht es ja schon in der Art und Weise, wie du das alles schilderst, inwieweit hat das sozusagen deine Genesung, die ganze Situation auch in die Richtung geholfen zu entwickeln, dass sie eben so positiv verlief, der Krankenhausaufenthalt war für dich ja auch nur mit positiven Erinnerungen verknüpft. Wie würdest du selber sagen, wie wichtig war es, dass sie durch das Ronald McDonald House natürlich auch bei dir in der Nähe sein konnten?
Unbeschreiblich wichtig. Also ich glaube, natürlich wurde hervorragende Arbeit geleistet. Also ich muss auch sagen, meine Narbe ist mittlerweile super verwachsen und deshalb will ich das gar nicht absprechen, aber ich würde sagen, das war wirklich so das Wichtigste, dass ich meine Eltern um mich rum habe. Ich meine, ich bin in einem fremden Umfeld. Ich kenne das Krankenhaus nicht, natürlich. Ich kenne die Leute nicht, die sich ständig um mich rum bewegen. Und dann ist unglaublich wichtig, einfach so eine Konstante bei sich zu haben, die einfach Mut macht, die Freude spendet. Und deshalb würde ich es auch einfach mal so drastisch formulieren und sagen, dass das wirklich mich am Leben gehalten hat. Dass mir diese Nähe meiner Eltern die Kraft gegeben hat, um das Ganze durchzustehen, ja. Deshalb können wir einfach froh sein, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
Und weil du es gerade sagst, froh sein, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, die zweite OP kam dann und die verlief gut.
Hervorragend.
Ja. Hervorragend. Ja, besser kann man sich nicht wünschen.
Ja, total. Da war dann die Methodik, ich muss ein bisschen aufpassen, ich bin natürlich kein Mediziner, ein Stück vom Herzbeutel zu entnehmen, um diesem Stück vom Herzbeutel quasi diese Vorhofscheidewand zu verstärken, um das natürlich zusammenwachsen zu lassen, damit sich eben dieser ganze Schweizer Käse wieder füllt. Und das hat super funktioniert. Das hat damals Professor Dr. Roland Hetzer gemacht, also der Chefarzt, der sich das damals angeguckt hat und selbst meinte, das möchte ich übernehmen, das mache ich. Und die Resonanz haben wir tatsächlich dann auch von einer Krankenschwester bekommen, die sich dann beim Verbandwechseln die Narbe angeguckt hat und sofort gesagt hat, das hat doch der Chef gemacht. Mhm. Ja, und deshalb also...
Scheint dir was sag ich mal, Seltenes gewesen zu sein, weil wenn der Chef sich das als Herausforderung quasi nimmt oder als Aufgabe, dann muss das ja etwas Außergewöhnliches gewesen sein,
was er dann zum Glück
hervorragend auch wieder repariert hat. Weil seitdem hast du keine Probleme mehr, bist kerngesund und
vollständig genesen,
Vollständig genesen.
Genau, ja.
Jetzt warst du damals wie vier Jahre?
Vier Jahre.
Wann kam denn das erste Mal dieses Bewusstsein überhaupt dafür? Weil jetzt ist man, 4 Jahre, kommst du aus dem Krankenhaus raus, dann wahrscheinlich bist du irgendwie wieder zurück in den Kindergarten.
Ja.
Was hast du denn dann erzählt oder was haben deine Eltern dann erzählt? Du warst im Krankenhaus und sind dann offen damit umgegangen, was du hattest? Oder war das eher so ein bisschen Geheimniskrämerei oder bist du da stolz wieder in den Kindergarten gelaufen oder wie war das?
Ich muss sagen, es fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, das jetzt zu hören, aber für mich war meine Narbe irgendwie wie so ein bisschen eine Superkraft, die ich mit aus Berlin nach Hause genommen habe.
Das war was, auf das ich komisch eigentlich, ne?
Total stolz war, wo ich erzählen konnte, das gehört jetzt irgendwie zu mir, das ist Teil meiner Geschichte und das habe ich dann auch natürlich nicht oberkörperfrei im Kindergarten rumgelaufen, um stolz herum
zu sagen. Das wäre komisch, ja.
Aber das war einfach was ich total gerne erzählt habe.
Mhm.
Worauf ich auch, wie gesagt, einfach ein bisschen stolz war, dass ich diese schwere Zeit hinter mir gelassen habe und das Ganze geschafft habe.
Ja. Und wann kam so die Zeit, wo du dann angefangen hast, wirklich auch mal zurückzublicken? Fragen zu stellen. Ja. Und wenn jetzt natürlich erzählst du das hier, dass du auch herausgefunden hast, dann, dass es bei euch irgendwie auch in der Familie anscheinend so ein bisschen was mit Veranlagung zu tun hat. Aber wann kam so der Moment, wo du es wirklich mal aufgearbeitet hast und gemerkt hast, ich möchte mal erfahren, was denn da so hinter dieser Narbe steckt? Was ist da eigentlich passiert?
Genau. Das ist passiert, würde ich sagen, als ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, aufs Gymnasium damals. Da gab es einen Tag der offenen Tür meiner Schule, wo sich jeder Fachbereich unter anderem auch vorgestellt hat, also die Physik, die Biologie und so weiter. Und in dem Biologiefachraum gab es damals so ein ausgestelltes Herz aus Silikon wahrscheinlich, wo du die ganzen einzelnen Teile auseinanderbauen und dann wieder zusammenstecken konntest. Mhm. Und Herzen haben mich schon immer fasziniert. Es gibt irgendwie auch einen total schönen Song aus dem Film Tarzan. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst. Von Phil Collins ist das Lied Dir gehört mein Herz.
Das ist ja, natürlich.
Lied,
ja,
das ist ein Lied, was mich unglaublich auch mit meiner Mama verbunden hat. Und deshalb ist es irgendwie was, was immer in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Und da sich dann die Zeit zu nehmen, diesen Aufbau nachzuvollziehen, erstmal zu gucken, was ist überhaupt diese Vorhofscheidewand, dieses Vorhofseptum, wo liegt es denn, wo waren denn die Löcher? Und das war dann wirklich so der erste bewusste Moment, an den ich mich auch heute jetzt noch erinnern kann, wo ich mich damit dann intensiver beschäftigt habe.
Was für ein Gefühl hattest du in dem Moment, als du realisiert hast, was denn da eigentlich passiert ist und wie es eventuell auch hätte ausgehen können, ja, wenn da nicht die hervorragende Arbeit des Professors gewesen wäre?
Ich glaube, in allererster Linie eine große Dankbarkeit für alle Beteiligten, also nicht nur das Ärzte- und Pflegerteam, sondern auch für die Leute im Ronald McDonald House, meine Eltern, die ganze Familie eigentlich, die in dem Moment hinter mir stand. Und das war einfach so das Hauptgefühl, das ich verspürt habe.
Also dann hast du das erste Mal verstanden, was da eigentlich dahinter sich verbirgt, abgesehen davon, oder was diese Superkraft eigentlich ist. Ja. Hast du das eigentlich jemals so wirklich als, naja, Superkraft klingt aber so ein bisschen komisch, aber hast du das Gefühl gehabt, so hey, es hat dich wirklich ein Stück weit stärker als Mensch,
auf
resilienter,
total,
ja, auch in Anführungszeichen vielleicht sogar offenherziger dem Leben gegenüber gemacht hat. Ja, also ich meine, ihr scheint dich ja wirklich als Mensch in deiner Art und Weise, in deiner Persönlichkeit und so weiter echt ganz schön geprägt
formuliert,
zu haben.
Ja, finde ich gut. Ja. Die Formulierung, ja, würde ich schon sagen. Also ich bin auch ein sehr großer Superhelden-Fan. Also deshalb ist das einfach was mich stolz macht, was ich gerne erzähle.
Jetzt haben deine Eltern wirklich alles getan für deine Genesung, ist ja auch ganz klar. Zum Glück mit Hilfe des Ronald McDonald Hauses. Dich hat es sehr geprägt als Mensch. Hat die Nähe von Mutter und Vater dich gleich geprägt oder hast du das Gefühl gehabt, einer von beiden stand dir in der Zeit näher oder war das eigentlich total ausgeglichen, kann man das sagen? Oftmals rücken ja so in der Phase, das haben wir hier in den Podcast-Folgen ja auch oft erlebt, die Mütter da eher so in den Vordergrund und die Väter sind meistens eher so im Hintergrund unterwegs. Wie hast du das empfunden in deinem Fall?
Also meine Eltern haben das ja wirklich phänomenal gelöst, indem sie wirklich sich abgewechselt haben und eigentlich rund um die Uhr bei mir waren. Es war quasi immer so, mein Papa hat beispielsweise bei mir übernachtet, war die Nacht bei mir und am Morgen ist meine Mama dazugekommen, dann haben wir den Tag zu dritt verbracht und dann hat sich mein Papa irgendwann zurückgezogen ins Ronald McDonald House und meine Mama ist über Nacht geblieben. Mhm. Und so hat sich das dann die ganzen 2 Wochen dann immer abgewechselt, deshalb würde ich schon sagen, dass ich eine sehr intensive Bindung zu beiden hatte, aber muss natürlich auch sagen, dadurch, dass meine Mama mit diesen ganzen Späßen und mit dieser Freude, die sie ausstrahlt, mir unglaublich viel Kraft gegeben hat. Und da erinnere ich mich total gerne an einen Satz, den ich auch total gerne weiter in die Welt raustrage von meiner Mama. Es kommt nie darauf an, wie viel Zeit man miteinander verbringt, sondern wie intensiv man sie erlebt. Und ich glaube, intensiver als so eine Phase im Leben, auch wenn ich mich jetzt an den Krankenhausaufenthalt selbst nicht mehr so gut erinnere, gibt's wahrscheinlich gar nicht.
Mhm. Ja. Und so schlimm in Anführungszeichen es war, dass du überhaupt diesen Herzfehler hattest, kann ich mir vorstellen, dass natürlich diese Zeit dich so wahnsinnig eng verbunden hat mit deinen Eltern. Ja, manchmal
total,
weiß man gar nicht, was man sich eher wünschen soll, aber oftmals hat man solche Situationen im Leben ja gar nicht, dass man sagt, boah, das hat uns so zusammengeschweißt. Ja. Da braucht es manchmal eher so eine schwierige, dunkle Phase des Lebens, die man dann gemeinsam durchkämpft und dann plötzlich hat man dann ein ganz anderes Verhältnis zueinander. Jetzt gab es, und das weiß ich, weil natürlich haben wir im Vorfeld auch schon mal gesprochen, gab es einen Moment dann in deinem Leben, wo du gesagt hast, so, und all das, was ihr für mich gemacht habt, möchte ich zumindest einem Elternteil zurückgeben. Was ist da passiert?
Genau, ja. Es war ein unglaublich starker Rollenwechsel, der dann passiert ist. Denn wir haben im September 2017 erfahren, dass meine Mama schwer erkrankt ist. Und dann habe ich mich auf einmal in dieser Rolle wiedergefunden, die meine Mama damals in Berlin eingenommen hat, um ihr Hoffnung zu spenden, um ihr irgendwie Freude zu bereiten. Und ich habe mein Bestes gegeben, um immer witzig zu sein und einfach diese Sorgen, genauso wie es damals ihre Aufgabe war, von ihr dann wegzuhalten. Mhm. Und das war dann wirklich nochmal wahrscheinlich, weil ich auch jetzt die Erinnerungen davon habe und weil ich mich ja deutlich besser eben dran erinnern kann, eine deutlich intensivere Zeit, diesen Krankheitsverlauf mitzuerleben und ihr da wirklich zu jeder einzelnen Situation zur Seite zu stehen. Und das hat uns noch viel enger zusammengeschweißt. Und wir sind ein richtig gutes Team schon vorher gewesen, aber in diesem Moment natürlich noch mehr. Und ja, dann habe ich mich, wie gesagt, einfach in dieser Rolle gesehen, jetzt ist es Zeit, ihr all das zurückzugeben, was sie mir damals gegeben hat.
Mhm. Genau. Und das hast du auch natürlich offen so ihr gegenüber kommuniziert. Also hast du natürlich auch gesagt, hier, ich möchte jetzt in der Zeit, möchte ich mal dein Superheld sein, wenn man so sagen möchte.
Ja, total. Meine Mama war mein Leben lang mein Superheld. Ja. Und dann hat es sich nicht nur richtig angefühlt, jetzt wirklich was zurückzugeben, sondern ich hatte auch das Gefühl, ich muss es einfach, weil wir sind damals gemeinsam durch diese Zeit gegangen und dann gehen wir auch jetzt gemeinsam durch diese Zeit. Mhm. Und das hat uns dann wirklich durch die ganze Krankheit hinweggetragen. Und wir haben auch die Hoffnung nie aufgegeben, bis zum Schluss nicht. Und leider ist sie dann im Sommer, im Juli 2018, also knapp ein Dreivierteljahr später verstorben, ihrer Krankheit erliegen. Und wir haben bis dahin aber auch immer sehr intensives Verhältnis gehabt und ein sehr von Lachen und Freude geprägtes Verhältnis. Mhm. Und das trotz all der Schwere, die da auf uns eingebröckelt ist. Ja.
Das erinnert mich an meinen Vater, der auch an Krebs verstorben ist. Und diese letzten 12 Monate, die wir gemeinsam hatten, war auch so wahnsinnig intensiv, weil ich eben da das Gefühl hatte, dass ich das erste Mal meinen Vater als Mensch kennenlerne und wahrnehme, bewusst wahrnehme, eben nicht als Vater in dem Sinne, in seiner Rolle, sondern als kompletten Menschen mit allem drum und dran. Und ich glaube auch, dass wir uns da in der Zeit so nah gekommen sind, wie nie zuvor in all den Jahren. Und nachdem man diese Wut auf alles und auf jeden, wenn dann erstmal ein Elternteil verstirbt und man so das Gefühl hat, es ist doch total ungerecht, wenn man das mal geschafft hat zu verarbeiten, dann kann man vielleicht so eine Phase auch so ein bisschen dankbar empfinden, weil man ja doch etwas erlebt hat, was man vielleicht so gar nie erlebt hätte. Weil man sagt sich ja auch Dinge, die man sich vielleicht vorher nie gesagt hat, weil man merkt, okay, die Zeit rinnt davon. Ja. Weißt du, wie das bei dir war? Wahrscheinlich hast du auch das Gefühl gehabt, du bist deiner Mutter näher denn je gekommen, abgesehen von dieser Phase, in der du es aber vielleicht als Kind noch nicht so wahrgenommen hast.
Ja, vor allem, weil es einfach total ungefilterte Gespräche sind, die man dann auch führt. Also man hat nicht mehr den Hintergedanken, wie auch, wenn ich das jetzt vielleicht erzähle, wie denkt sie dann über mich? Und das schweißt einen unglaublich zusammen.
Ja, das hast du gut gesagt mit dem Filter. Da fällt jeder
total
Filterschleier, wie auch immer, sondern das ist dann ganz direkt. Tom, lass uns auch nochmal kurz über deine Schwestern sprechen. Denn in so einer Zeit, und du hast ja eine jüngere und eine ältere Schwester.
Genau.
Und in der Zeit, in der du im Krankenhaus warst, operiert wurdest, kann ich mir gut vorstellen. Gut, die jüngere hat wahrscheinlich nicht mitbekommen, die war, glaube ich, zwei
Jahre
oder?
Alt,
ja. Aber deine ältere Schwester war ja zu der Zeit schon
elf. Genau, sieben Jahre älter.
Ich habe ja, wie gesagt, zwei Töchter. Die eine ist 10, die andere 14. Und mit 11 stellst du auf jeden Fall Fragen. Also in der Hinsicht, hast du denn mit deinen Geschwistern jemals darüber gesprochen, wie die das so empfunden haben, die Zeit?
Also ich muss, um ehrlich zu sein, zugeben, dass wir noch nicht dieses eine Gespräch hatten, um es mal irgendwie vor allem auch zu dritt mal zusammenzusetzen und auch vor allem mit dem Hintergedanken, wie erging es euch denn damals? Mhm. Klar, du hast eben erwähnt, meine jüngere Schwester war nur 2 Jahre alt, aber ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass das auch für sie irgendwelche Konsequenzen hatte. Mhm. Zu meiner älteren Schwester muss ich auch dazu sagen, sie ist tatsächlich nur meine Halbschwester. Für mich macht das aber überhaupt keinen Unterschied. Also sie ist genauso meine Schwester wie meine jüngere Schwester. Mhm. Und sie ist tatsächlich auch nicht bei uns groß geworden, sondern bei ihrer Mutter. daher kann ich auch nicht so wirklich in ihren Kopf reinschauen. Was ich aber unbedingt noch nachholen muss, um einfach mal zu hören, wie war es denn damals für euch? Ja.
Absolut, das ist sicherlich ein gutes Vorhaben. Hatte ich eigentlich im Laufe der Jahre auch so eine gewisse Angst oder Sorge begleitet? Hast du sowas überhaupt noch? Weil man vielleicht denkt, naja, wer weiß, kann ja alles passieren. Ja? Vielleicht hält das doch nicht mal irgendwann mal nicht mehr so gut wie früher. Oder ich weiß, was auch immer sein mag, aber dass das vielleicht irgendwas wieder an Problematik zurückkommen könnte.
Also ich habe meinem Papa versprochen, mich regelmäßig beim Kardiologen vorzustellen, um gewisse Tests zu machen, die aber wirklich immer unauffällig waren seitdem. Deshalb würde ich sagen, um mich mache ich mir eigentlich überhaupt keine Angst. Aber was natürlich bleibt, ist, ich habe selber einen total großen Kinderwunsch. Ich möchte irgendwann mal selbst eine ganz große und tolle Familie haben. Das war übrigens auch was ich früher immer in diese Freundebücher eingetragen habe. Wenn ich groß bin, will ich mal Papa werden.
Echt?
Und da bleibt der Gedanke natürlich trotzdem irgendwie hängen. Vor allem mit dem Gedanken, meine ältere Schwester war leicht betroffen. Dann gab es irgendwie diesen Halbbruder von meinem Vater. Und da stelle ich mir natürlich trotzdem auch die Frage, gebe ich vielleicht irgendwelche angeborenen Herzfehler weiter und wie geht's dann voran? Aber um mich mache ich mir keine Angst.
Jetzt hatte ich diese Geschichte oder die Situation damals, haben wir schon gesagt, so geprägt, dass du die Stiftung und auch den Fakt, dass das McDonald's oder Ronald McDonald Haus in Berlin-Wedding ja auch so einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass alles so gut gelaufen ist. Er hat dich so geprägt, begleitet dich heute noch und irgendwann mal hast du ja auch beruflich da wieder den Weg zurückgefunden. Mhm. Erzähl mal darüber.
Ja, irgendwann kommt man natürlich an den Moment, wenn man merkt, das Geld vom Zeitungen austragen reicht nicht mehr aus, um irgendwie zweimal im Monat ins Kino zu gehen und sich irgendwie die neuen Klamotten zu kaufen. Weshalb ich dann, mir einen Job suchen musste. Meine Eltern haben gesagt, so, du willst jetzt leben wie ein Großer, dann musst du auch verdienen wie ein Großer. Und dann war mir sofort klar, ich würde gern bei McDonald's arbeiten. Und tatsächlich gab es in unserer Region direkt ein Restaurant, wo ich eine Bewerbung abgegeben habe. Habe gesagt, ich würde gern bei euch anfangen. Ich hatte sowieso schon die ganze Zeit das Gefühl, ich bin sehr serviceorientiert. Also ich mag es total gern, mit Menschen zu arbeiten und auch für Menschen zu arbeiten. Und dann habe ich da angefangen, ganz normal im Restaurant hinter der Kasse und habe wirklich alles Mögliche gemacht. Und das war natürlich irgendwie auch total intensive Zeit, die mich auch nochmal so ein bisschen an das Ronald McDonald Haus erinnert hat. Da gibt es ja überall an jeder Kasse diese kleinen süßen Häuschen.
Absolut, ja.
Wo ich mein ganzes Leben lang schon jeden einzelnen Cent reingeworfen habe, den ich irgendwie im Geldbeutel übrig hatte. Und das war eine unglaublich wertvolle Zeit, muss ich sagen. Zum einen lernt man sehr, sehr viel, wenn man in der Gastronomie arbeitet und im Service arbeitet. Aber zum anderen kommen da so viele unterschiedliche Kulturen und Menschen zusammen und man erlebt so viel Schönes dort, auch in dieser Hektik mit Bestellung zusammenstellen und alles drum und dran, dass ich wirklich extrem gerne auf diese Zeit zurückblicke. Vor allem, weil ich eben diesen Bezug zur Kinderhilfe damals auch hatte. Ich weiß nicht, ob du diese Trostpflaster-Aktionen kennst, die es damals gab.
Ja, gibt es ja immer noch.
Und wir haben uns damals immer so ein bisschen gechallenged, wer von uns schafft es am meisten, Trostpflaster zu verkaufen. Und ich kann verkünden, ich habe es diverse Male geschafft, da die Nummer 1 zu sein in unserem Restaurant. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja.
Das glaube ich. Wir hatten ja vergangenes Jahr die McDonald's-Gala zugunsten der Stiftung und ich weiß noch, da kam auch ein enormer Betrag zusammen durch die Trostpflaster-Aktion. Also klar, da hast du natürlich, wenn du dort arbeitest, viele Brücken zur Stiftung, absolut. Bist du denn jemals wieder zurück auch gegangen ins Ronald McDonald Haus, um da vielleicht auch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen so wieder Dinge zurückzuholen? Da, wo eben damals deine Eltern untergekommen sind, hast du dir die Mühe mal gemacht, mit deinem Dad oder vielleicht sogar mit deinem Dad und deiner Mutter da mal wieder zurückzukehren an den Ort?
Also ich muss tatsächlich sagen, in der Aufbereitung für heute habe ich ein paar Erinnerungen durcheinander gebracht, weil ich dachte eigentlich immer, ich war schon damals dort. Dann habe ich aber tatsächlich jetzt festgestellt, ich habe das Ronald McDonald Haus tatsächlich damals kein einziges Mal betreten. Also meine Eltern haben mich im Krankenhaus abgesetzt, sind da eingecheckt und haben mich dann auch direkt wieder aus dem Krankenhaus mit nach Hause genommen. Und ich glaube, im Jahr 2013 haben wir einmal einen Familienausflug nach Berlin gemacht, wo aber, um ehrlich zu sein, der Fokus mehr auf das Herzzentrum lag. Da haben wir eine Tour durchgemacht, wo meine Eltern total viel wiedererkannt haben und wo ich auch diesen schönen Park vor Ort zumindest vermeintlich wiedererkannt habe, in dem wir total viel Zeit verbracht haben, eigentlich so viel wie möglich. Tatsächlich hatte ich das Ronald McDonald House bis 2022 nicht betreten.
Und dann warst du dort alleine oder mit wem warst du da? Also 2022 hast du es betreten, aus welchem Grunde dann?
Aufgrund der Patenschaft. Ich weiß nicht, ob ich dann auch schon das
Mitbringsel
rauspacken kann.
Also, ich sehe ja gar nicht, was du mitgebracht hast.
Und zwar kann ich dann vielleicht noch ein klein bisschen mehr ausholen. 2020 haben wir nämlich damals mein Elternhaus verkauft, wodurch ich über den Erbanteil meiner Mama zu einer Summe Geld bekommen bin, die ich dann erstmal konfrontiert war, was mache ich jetzt damit mit so viel Geld? Und da war mir direkt von Anfang an klar, ich will was zurückgeben. Und dann ist mir sofort das Ronald McDonald House in den Kopf gestoßen. Und dann habe ich die Leitung, die Cindy aus Berlin-Wedding, angeschrieben, habe ihr von meiner Geschichte erzählt und gesagt, ich würde gerne eine Patenschaft übernehmen. Und dann hat sie mich direkt nach Berlin eingeladen, hat gesagt, komm bitte vorbei. Dann habe ich damals ein paar Freunde, unter anderem auch meine Freundin, mit eingepackt und dann haben wir einen Ausflug nach Berlin gemacht, zum Haus. Und haben dann habe ich zum ersten Mal dieses Haus von innen gesehen. Von außen kannte ich es, von Bildern, der diese schönen Ballons aufgemalt und es war ein total eigenartiges Gefühl, muss ich sagen, weil ich es gar nicht beschreiben konnte, an so einem fremden Ort sich so zu Hause zu fühlen. Also man betritt diesen wirklich ja fremden Ort. Ich war noch nie innerhalb vom Haus und man fühlt sich direkt willkommen. Man spürt direkt so eine große Wärme und alle Leute sind so nett zu einem und empfangen einen so herzlich. Es war ein sehr, sehr seltsames Gefühl, muss ich sagen. Mhm. Ja.
Und sicherlich wurdest du ja auch gefragt, oder? Was deine Verbindung ist, oder?
Genau,
ich kann mir vorstellen, warum du jetzt die Patenschaft für ein Apartment übernehmen willst. Und dann hast du sicherlich ja auch deine besondere Geschichte erzählt.
Genau, ja. Ich habe meine Geschichte geteilt und meinte dann, ich würde total gerne jetzt in meiner Position mit dem Geld, das ich geerbt habe, was zurückgeben. Irgendeiner anderen Familie die Möglichkeit geben, die meine Familie damals hatte. Mhm. Genau.
Als du dann durchs Haus geführt wurdest, gab es da, also du konntest aber nicht lokalisieren, wo dann eventuell deine Eltern damals gewohnt haben, oder?
Wir haben es versucht. Mein Papa war leider nicht vor Ort. Der hat es bis heute leider nicht geschafft, das Haus nochmal zu besuchen. Wir haben es dann mit Videoanruf von zu Hause aus versucht und er konnte sich so ein bisschen dran erinnern, es muss so irgendwie der dritte Stock gewesen sein mit Blick in den Hinterhof. Und dann hat uns die Cindy durchgeführt und meinte so, die Beschreibung passt eigentlich ziemlich genau auf dieses eine Apartment. Und das war dann zum Glück auch zu dem Zeitpunkt frei, das heißt wir konnten rein, konnten es uns anschauen. Das heißt, ich stand dann in diesem Apartment, in dem meine Eltern dann damals für kurze Zeit zu Hause waren und es war, wie gesagt, ein total eigenartiges Gefühl, weil es ein total fremder Ort ist, der sich aber so besonders anfühlt.
Also irgendwie war da anscheinend sofort dieses Gefühl der Zugehörigkeit. War zwar ein Zuhause auf Zeit für deine Eltern, aber irgendwie dann im übertragenen Sinne auch für dich energetisch wahrscheinlich, man weiß es nicht genau. Jedenfalls eine ganz besondere Bedeutung und toll, dass du das gemacht hast, also ganz großartig und bis 31. Juli 2023.
Ja. Ich habe tatsächlich damals eine Einjahrespatenschaft übernommen und bin dann im Jahr 2023, genau zu dem Zeitpunkt, das ist übrigens mein Geburtstag, wenn die Patenschaft ausläuft. Und dann war ich mit meiner Freundin eine große Reise machen, wir sind umgezogen und dann habe ich, um ehrlich zu sein, auch wieder so ein bisschen vercheckt, dass die Patenschaft auch ausläuft und als ich dann angefangen habe zu arbeiten und kein Student mehr war, mein eigenes Geld verdient habe, habe ich wieder an Cindys Haustür geklopft und habe gesagt, ich würde jetzt gerne eine dauerhafte Patenschaft übernehmen. Super. Nicht mehr für ein Jahr, sondern solange ich aufhöre zu atmen. Ja.
Sehr schön. Hast du denn auch mal versucht, Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen, die quasi alles aus der Patientenperspektive erlebt haben, so wie Eltern sich im Ronald McDonald Haus untereinander austauschen, ja, auch über das, was sie erlebt haben. Vielleicht hast du ja jemanden kennengelernt, dem es ähnlich erging.
Tatsächlich nicht. Also der Austausch hat bisher mit niemandem stattgefunden. Mhm. Was ich aber sagen kann, es gab, ich glaube auch im Jahr 2023, das 25-jährige Jubiläum vom Ronald McDonald House in Berlin-Wedding. Und da hatte ich die Ehre, auch eine Rede halten zu dürfen. Und da habe ich natürlich andere Familien kennengelernt. Und im Rahmen von diesem Abend bin ich ein bisschen in den Austausch gekommen, aber nie, um wirklich so intensiv über die Zeit zu sprechen und sich auch mal viele andere Geschichten anzuhören. Also das nehme ich mir für die Zukunft mal vor. Das nehme ich als Hausaufgabe mit.
Du hast schon einige Hausaufgaben jetzt eruiert. Ja.
Also ganz, ganz tolle Geschichte. Lass uns aber noch ein bisschen darüber sprechen, wie dein Leben heute aussieht. Als kerngesunder Mann. Denn ja, damals, deine Arbeit bei McDonald's war dann eher so, um das erste Geld zu verdienen. Ja. Was machst du denn heute beruflich?
Ich habe Mathematik studiert in Darmstadt, wo ich jetzt auch gerade wohne, zusammen mit meiner Freundin. Und bin damals während dem Studium durch ein Praktikum in die Betrugsbekämpfung eingestiegen. Bei einer Bank damals in Frankfurt. Und das war ein unglaublich spannendes Feld, weil ich auf der einen Seite gemerkt habe, klar, ich kann die Bank vor Schaden bewahren, aber in erster Linie auch den Kunden schützen und wirklich irgendwie meiner Arbeit so ein bisschen Sinn stiften. Und das war unglaublich motivierend. Da habe ich auch gemerkt, ich bin total gerne zur Arbeit gegangen. Zum einen, weil es fachlich unglaublich viel Spaß macht, sich da in Daten reinzufuchsen und irgendwelche Transaktionsmuster zu analysieren und zu erkennen. Aber weil mir einfach diese Arbeit so unglaublich viel zurückgibt. Und ich da merke, da gehe ich total drin auf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das Praktikum reicht nicht aus. Ich würde es gerne als vollständige Karriere angehen. Und bin dann von der Betrugsprävention hin zur Geldwäscheprävention. Und das mache ich heute. Das macht mir unglaublich viel Spaß, immer noch. Ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit und versuche da einfach total viel Spaß daran zu haben, weil es natürlich ja auch einen großen Teil des Lebens einnimmt. Mhm. Ja.
Toll. Also hinter dem Beruf was Sinnstiftendes zu suchen und auch zu finden, ist ja klasse. Ja. Macht ja auch Sinn, ist ja auch auf jeden Fall so. Wie viel erzählst du denn generell in deinem privaten Umfeld von all dem, was du da so emotional erlebt, verarbeitet hast, von der Stiftung, auch der ehrenamtlichen Tätigkeit. Du hast ja auch die Menschen erlebt, die dort sich stark machen. Inwieweit sagst du das weiter?
Total oft. Also ich bin jetzt niemand, der aktiv überall rumrennt und jeden wirklich so darauf aufmerksam macht. Aber ich versuche schon bei jeder Gelegenheit auch zu erzählen und die Leute auch zu begeistern für das, was die Kinderhilfe macht. Und im Rahmen von meiner ersten Patenschaft habe ich damals auch einen Spendenaufruf, zumindest in meinem persönlichen Umfeld, aufgerufen, um mit einem Video, das ich damals von meiner Mama zusammengeschnitten habe, das habe ich auf Instagram geteilt, ja, die Leute auf das Thema aufmerksam zu machen. Und ich glaube, viele wissen nicht, was sich hinter diesem Geldhäuschen beim McDonald's verbirgt. Und ganz viele gehen zu McDonald's essen und haben eine gute Zeit und schmeißen vielleicht mal 1-2 Cent da rein. Da habe ich aber immer gesagt, wenn ihr das macht, dann denkt doch das nächste Mal an mich. Und wenn ihr euch den nächsten Burger holt, dann schmeißt gerne mal ein paar Cent für mich da rein.
Mhm. Ja. Sehr schön. Die Spendenhäuschen, die kennen wir alle. Und weil du jetzt gerade Aktionen, wenn wir darüber sprechen, wir hatten ja auch vor kurzem mal Nele Ozig, meine Kollegin und auch selbst Schirmherrin, zu Gast, die dann auch erzählt hat, hey, bei mir stand eine Zeit lang dieses Spendenhäuschen wirklich vor der Haustür und egal, wer da sozusagen die Schwelle zu uns nach Hause übertreten hat, der wurde aufgefordert, da was reinzuwerfen und dann, also man kann sich, glaube ich, in vielerlei Hinsicht da stark machen. Nicht nur, indem man die Botschaft weiter sagt, sondern eben auch wirklich motiviert, dann auch zu handeln und was zu tun. Bist du denn auch anderweitig ehrenamtlich tätig jetzt? Also jetzt hast du ja gesagt, 25-jähriges Jubiläum, da warst du dabei und hast deine Geschichte erzählt. Ja. Es gibt ja viele andere Möglichkeiten auch noch, wie beim Sommerfest vielleicht mal mitzumachen oder wie auch immer. Gibt es da weitere Tätigkeiten?
Also um ehrlich zu sein, ist mir leider der Weg nach Berlin zu weit, um da regelmäßig an den Aktionen teilzunehmen. Ich versuche aber an allen Terminen, wie zum Beispiel Neujahrseröffnung oder Neujahrsempfang, nicht Eröffnung, dabei zu sein. Und bei den Sommerfesten, also ich nehme jede Einladung total gerne an und bin dann auch immer wieder begeistert, was die Leute da wirklich für Arbeit leisten und mit was für Herzblut die dabei sind und wirklich auch diese Extrameile gehen, um den Familien einfach eine gute Zeit zu ermöglichen in dieser schweren Zeit.
Ich überlege gerade, was wäre eigentlich, wenn diese Podcast-Folge jetzt jemand hört, der sagt, ey, ich war damals auch Patient, sage ich mal so, und habe da Ähnliches erlebt oder wie auch immer, dann wäre das für dich wahrscheinlich eine Riesenbereicherung, wenn man da in Kontakt treten
würde.
Total,
also auf
quasi
jeden
Fall. So eine Art Community bilden könnte von denjenigen, die es eben aus deiner Perspektive erzählen können.
Ja.
Also sei an der Stelle mal aufgefordert, das zu tun, wenn man sich da angesprochen fühlt. Ja, großartig. Also wirklich, tolle Geschichte, Tom. Ja. Wahnsinnig emotional und so schön zu hören und zu erleben, was offenbar dieses Erlebnis, was ja dann doch damals ziemlich dramatisch war, was das aus dir gemacht hat, und was für eine tolle Persönlichkeit daraus geworden ist. Ich weiß nicht, ob du der Typ bist, der gerne jetzt auch nochmal Ratschläge verteilt, aber klar, du hast einiges erlebt, bist durch auch ganz schön tiefe Täler gelaufen oder hast laufen müssen in deinem recht jungen Alter, sage ich mal so. Da kann man schon mal die ein oder andere Erkenntnis oder Lebensweisheit, die man so gewonnen hat, weitergeben, wenn man denn möchte. Deswegen frage ich dich einfach mal danach. Gibt es etwas, was du gerne als Botschaft noch hier lassen möchtest?
Also zum einen kann ich sagen, was mir unglaublich viel geholfen hat, ist einfach das Lachen nicht zu verlieren. Mhm. Immer mit Freude dabei sein und auch wenn es wirklich hart klingt in solchen schweren Zeiten, einfach versuchen, eine gute Zeit zu haben und beieinander zu sein, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und Freude gegenüber zu spenden. Mhm. Was ich aber vielleicht auch teilen kann, ist was ich von meiner Oma gelernt habe. Meine Oma, eine unglaublich starke Frau, ihr Lebensspruch ist immer kommen lassen. Einfach alles auf sich zukommen lassen und mal schauen, was wird. Es wird schon alles gut ausgehen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte vom chinesischen Bauer schon mal gehört hast. Wenn nicht, dann kann
jetzt
ich mal...
Jetzt ertappst du mich auf falschen Fuß.
Das ist eine unglaublich tolle Geschichte. Ich kann es mal grob so ein bisschen aus dem Gedächtnis versuchen wiederzugeben.
Ja, gerne.
Es geht irgendwie um einen Bauern und der hat im chinesischen Dorf das einzige Pferd. Da sagt das ganze Dorf, ach wie, was ein Glück er hat, dieses eine Pferd zu besitzen. Und der Bauer sagt aber immer, wer weiß, wozu es gut ist. Eines Tages haut dieses Pferd ab und ist auf einmal weg, weil er vergessen hat, das Tor abzuschließen. Dann kommt das ganze Dorf vorbei und sagt, ach, was ein Pech du hast. Dein einziges Pferd ist auf einmal weg. Dann sagt der Bauer aber wieder, wer weiß, wozu es gut ist. Ein paar Tage später kommt dieses Pferd zurück und hat direkt eine wilde Stute mit dabei. Und auf einmal stehen zwei Pferde im Stall. Und dann kommt das ganze Dorf wieder her und sagt, wow, was hast du denn für ein Glück? Jetzt hast du auf einmal zwei Pferde. Dann sagt der Bauer aber wieder, wer weiß, wozu es gut ist. Dann versucht der einzige Sohn des Bauern, die Stute zu reiten und fällt aber vom Pferd und bricht sich dabei das Bein. Kommt wieder das ganze Dorf und sagt, ach, was für ein Pech, dein einziger Sohn. Und so geht die Geschichte dann eben weiter. Der Bauer sagt aber immer, wer weiß, wozu es gut ist. Und dann bricht Krieg im Dorf aus und das Militär kommt und versucht, jeden einzelnen Sohn einzusammeln. Und dann klopfen sie an der Tür des Bauern und der Bauer sagt, mein Sohn ist leider verletzt, er kann nicht mitkommen, er hat sich das Bein gebrochen. Auf einmal steht das ganze Dorf wieder da und sagt, was hast du für ein Glück, dass dein Sohn nicht eingezogen wird. Und auch da sagt der Bauer wieder, wer weiß, wozu es gut ist. Und das ist einfach so eine Geschichte, die versuche ich mir regelmäßig so ein bisschen in den Kopf zu rufen. Mhm. Egal, was Schlechtes im Leben passiert, es folgt auch immer was Gutes. Und man weiß nie, was das Leben für einen bereithält. Und deshalb einfach kommen lassen.
Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte und eine tolle, tolle Einstellung. Da kann man sich wirklich nur eine große Scheibe davon abschneiden. Also vielen Dank dafür, kannte ich nicht. Ich weiß genau, wie viele Leute, die uns gerade zuhören und zuschauen, die Geschichte kennen Und eigentlich möchte man an der Stelle einfach so damit jetzt, so weißt du, die Podcast-Folge beenden, weil es so schön ist. Trotzdem, es ist einfach bei uns Tradition, dass wir nicht nur Foto, Gegenstände und so weiter uns anschauen, sondern eben auch zum Schluss nochmal fragen, was deine schönste Aussicht ist, angelehnt an unseren Titel.
Ja.
Auf was freust du dich am meisten, wenn du jetzt auf die nächsten Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre, keine Ahnung, vielleicht hast du auch Pläne, die in der fernen Zukunft liegen, blickst? Lass uns daran teilhaben.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe eine Sache, auf die freue ich mich unglaublich. Ich bin nämlich ganz, ganz frisch verlobt.
Hey, mega. Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank. Letzten Monat meiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht, den sie zum Glück zugesagt hat. Ich habe versucht, den Heiratsantrag sehr besonders zu gestalten.
Ui.
Tatsächlich war ich letztes Jahr mit meiner Freundin in Irland Urlaub machen und habe mir da leider direkt am zweiten Tag das Sündesmoseband gerissen und das Schienbein gebrochen. Ich bin leider beim Wandern ausgerutscht. Fies. Direkt am zweiten Tag, dadurch ist der Urlaub dann ein bisschen ins Wasser gefallen. Und ich habe ihr aber immer versprochen, wir holen das irgendwann nach. Genau an der Stelle, wo der Urlaub jetzt sozusagen ausfällt, ich bringe dich nochmal nach Irland. Dann habe ich versucht, das Ganze vorzubereiten. Ich habe ein altes Auto gekauft, einen alten Renault Twingo, diesen tollen Kulleraugen und diesem ikonischen Faltdach und habe sie dann sozusagen gekidnappt und einfach ins Auto geworfen mit gepackten Sachen. Und dann sind wir mit dem Auto 4000 Kilometer in knapp 1,5 Wochen nach Irland und durch Irland und wieder zurückgefahren.
Mit dem Renault Twingo.
Mit dem Renault Twingo, der hat das alles ausgehalten und uns wunderbar.
Gute Werbung für das Auto, ja.
Wunderbar wieder nach Hause gebracht. Und da haben wir einen wunderschönen Ort damals schon entdeckt. Das Duncan Pier in Irland. Das ist so ein bisschen an der Westküste und eine unglaublich schöne Aussicht. Ein ganz, ganz ruhiger Ort und man kann sich direkt quasi so an die Klippen legen und das Meer beobachten. Und da war mir klar, genau da will ich ihr die Frage stellen. Ja, ich war eigentlich überhaupt nicht nervös, aber in dem Moment, als ich dann die Frage gestellt habe und den Ring rausgeholt habe, ist irgendwie alles zusammengefallen und ich habe wie so ein Blackout gehabt und wusste gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und habe dann aber zum Glück noch die Frage rausbekommen.
Wow.
Also es war ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, eine ganz besondere Reise, die wir da gemacht haben dieses Jahr. Das heißt, wir planen für nächstes Jahr zu heiraten. Und das ist, glaube ich, die schönste Aussicht, den nächsten Schritt mit ihr zu gehen. Ich habe die allerbeste Partnerin an meiner Seite, die ich mir je hätte wünschen können. Und mit ihr dieses nächste Kapitel aufzuschlagen und den nächsten Schritt in Richtung große Familie zu gehen, das ist meine schönste Aussicht.
Das klingt sehr, sehr schön und ist Minimum ein genauso schöner Abschluss wie die Geschichte, die du gerade erzählt hast. Also gut, dass ich nochmal gefragt habe. Da kann man wirklich nur sagen, alles Gute und auf viele, viele Jahrzehnte, ein Leben langes, glückliches Eheleben, sagen wir mal so, und vor allen Dingen auf eine gesunde Familie, die du ja dann gründen wirst oder ihr gründen werdet. Und dann wird ja auch dein Wunsch hoffentlich in Erfüllung gehen, den du da immer so in die kleinen Poesiealben reingeschrieben hast, dass du mal eine große Familie gründest und mal Papa von gesunden Kindern wirst. Ja. In der Hinsicht, Tom, vielen herzlichen Dank nochmal für all diese tollen Bilder und die tollen Sachen, die du mitgebracht hast, dass du uns mitgenommen hast, deine ganz besondere Geschichte. Und ich glaube, das hat uns alle ziemlich inspiriert und vor allen Dingen ziemlich bewegt.
Vielen Dank für die Möglichkeit.
Na, sehr, sehr gerne.
Dankeschön.
Ja, also in der Hinsicht glaube ich oder hoffe ich, es geht euch genauso. Viele, viele tolle Bilder, die wir da mitnehmen aus dieser Folge. Und damit verabschiede ich mich beseelt, wie man so schön sagt. Und vor allen Dingen mit einem Lächeln auf dem Gesicht und sage bis zum nächsten Mal hier bei Zimmer mit Aussicht, dem Podcast der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. Ciao, ciao.